Typ. Okay, neues Buch, neues Glück. Nehemia 1, Vers 1. Nehemia hat in einer Zeit gelebt, in der die Juden noch verteilt waren in der Verbannung. Bisschen rückblickend, Gott hat das schon in Mose gesagt, so ein, wenn ihr bei mir bleibt, ihr seid gesegnet. So ein, ne, auch wenn ihr mich nicht mehr sucht und mich verlasst und euch selber Götter macht oder andere Götter sucht, so ein, dann werde auch ich euch verlassen in dem Bereich und werde euch läutern. Und ich werde euch in Gefangenschaft führen lassen und die Heiden werden stärker sein als ihr und ihr werdet in der Welt leben. Und verstreut sein überall. Es wird dann keinen Tempel geben, es wird dann keine Mauer, kein Israel geben als Land, sondern ihr werdet wieder Sklaven sein, wie damals in Ägypten. Ja, und Israel ist leider hart geworden im Herzen. Die haben zwar weitere Gottesdienste gemacht, die ganzen Opfer gemacht, die ganzen Feiertage gehalten, dieses ganze Gläubige drumherum und blub, ne, was wir auch haben jeden Tag als Christen in der Welt, egal welche Kirche wir angehörig uns fühlen. So ein, also die haben ihren Glauben nicht verlassen, so ein, aber ihr Herz hat Gott verlassen. Ne. Und so kam Gott irgendwann und hat durch die Propheten immer und immer wieder gesprochen und hat gesagt, ich vermisse euch, ich bin da, ich warte auf euch. Wenn doch nur einer von euch nach mir fragen würde und zu mir kommen würde und mich suchen würde, ich könnte segnen, aber ihr fragt nicht nach mir, ihr sucht nicht nach mir, ihr habt mich vergessen, als ob ich nicht da bin. So ein, ihr bringt eure Opfer, aber das ist ein Gräuel vor meinen Augen und mir wird schlecht dabei, so ein, weil ihr nicht mir opfert, sondern dem Opfer opfert. So ein, und wenn ihr doch nur wieder mit eurem Herzen zu mir drehen würdet, wie in der Urzeit. Das ist der Schöpfer, sein Blick über sein Volk. Ne? Unabhängig davon, was das Volk als Mensch leistet oder nicht leisten kann. Ne? So ein, ja, und Israel hat nicht gehört. Ne? Und hat immer wieder Buße getan, ist immer wieder zu seinem Schöpfer zurück, hat gesagt, ja, wir wollen wieder nach dir fragen, dich suchen, so ein, und dir gehorsam sein. Und kurze Zeit später ist das Herz und das Denken wieder kalt geworden und waren wieder woanders, nicht mehr bei Gott. Und dieses Hin und Her. Und Gott hat irgendwann gesagt, gut, bevor ich euch alle verliere und ihr alle von mir abweicht, so ein, und ich gar kein Volk mehr habe, so ein, werde ich euch läutern. Und ich werde es dem König erlauben und der wird kommen, so ein, und der wird euch in Gefangenschaft führen, 70 Jahre lang. Ja. So ein, das hat Gott schon etliche Zeit vorher, bevor das passiert ist, prophezeit. Ja. Hat gesagt, ihr werdet kein Tempel mehr haben und kein Land mehr haben, ihr werdet Sklaven sein, aber nur 70 Jahre, die Zeit bemessen. Danach werde ich euch zurückführen und werde wieder einen Tempel bauen. So ein, und es sind etliche gestorben in diesem Krieg. Und diese 70 Jahre waren nicht leicht für Gottes Volk, so ein, weil sie unterdrückt waren und kein Gottesdienst hat nichts. Ne? Da viele kalte Herzen waren und dann kommt dieser Moment so, wo die 70 Jahre erfüllt waren und Gott hat Zerubabel und Esra berufen. Ne? Kennen wir noch Esther und Mordechai und dann kommt Zerubabel und Esra und unter Zerubabel war die erste Rückführung, ne? Wo der König zurückgesandt hatte und sie haben angefangen, den Tempel wieder neu zu bauen. Ne? So, der König hat alles gegeben, alle Schatzkammern geöffnet, hat gesagt, hier holt euch euer Zeug wieder, das ganze Heiligtum, so ein, und baut wieder. Ja. Und unter Esra wurde dann der Tempel fertiggestellt. Auch Gottes Wort kam wieder. Ja. So, und es wurde vorgelesen aus Mose, so, und auch die Opferzeiten und die Feiertage kamen wieder. Ja. So ein, und aber jetzt, was noch fehlt, ist halt so diese Mauer um Jerusalem und die Tore. Ne? Das ist alles noch zerstört in der Zeit hier. So, und jetzt kommt die dritte Rückführung und die ist unter Nehemia. Und Nehemia ist ist ein Mundschenk von dem damaligen König. War ein Perser, König Artasasta. Und ein Mundschenk war der, der dem König am allernahesten stand. Der Mundschenk war fast immer eigentlich auch so mit der beste Freund und der vertrauteste vom König überhaupt. Ne? Und da ist jetzt Gott, der halt dieses persische Reich, das gerade weltweit regiert, ne? Dass halt Gott einen Juden am nächsten zu dem König steckt. Ne? Der Mundschenk war dafür verantwortlich, alles, was der König aß oder trank, vorher zu kosten. Ne? Also hatte das beste Essen. Ne? Jede Kartoffel wurde vorgekostet, jeder Wein wurde vorgekostet, selbst das Wasser und alles. Ne? Und wenn der Mundschenk nicht starb, so dann war das Essen nicht vergiftet und der König konnte weiterleben und sich freuen an seinem Essen und Trinken. Ne? Das hieß, dass da eine Menge Vertrauen drin war in dieser Beziehung. Ne? Der Mundschenk war deswegen auch immer bei allen wichtigen Sitzungen dabei, der war eigentlich immer dabei. Ne? Und Gott benutzt diese Position und stellt da seinen Juden rein in diese Position, um seine Prophezeiung zu erfüllen, nämlich Israel wird wieder aufgebaut. Ne? Also lasst uns mal anfangen. Spielt hier 446 Jahre vor Christus, falls es jemand interessiert. Und Esra und Nehemia sind eigentlich ein Buch. Aber ja, bei uns wurde es aufgeteilt in zwei Bücher. Was vielleicht noch wichtig ist oder interessant, für mich zumindest, das Buch Nehemia und Maleachi, ne, das letzte Buch im Alten Testament, sind die letzten Bücher, die geschrieben wurden im Alten Bund. Ne. Waren noch alle in der gleichen Zeit mit Daniel, mit Esra, mit Serubabel und so weiter. Und das war alles diese Zeit, ne, wo Gott sein letztes, vorletztes Versprechen, das letzte war Christus, aber wo Gott halt sagt, die Zeit ist bemessen und nach 70 Jahren kommt ihr zurück, ne, und man konnte es beobachten, wie Gott einfach alles vorbereitet und segnet, ne, was eigentlich so unmöglich war. Und nach den beiden, wenn das hier geschafft ist, die Mauern stehen, wird Gott 400 Jahre schweigen, bis er wieder anfängt zu reden durch Jesus Christus. So 400 Jahre, wo Gott einfach still ist. Und du merkst es auch im Brief von Nehemia hier, dass Gott gar nicht mehr redet. Dass nur da ein Mann ist, der Glauben hat und seinem Gott vertraut. Und im Endeffekt immer wieder Gott lobt dafür, wie er einfach die Dinge uns ins Herz gibt und dann auch dafür sorgt, dass es passiert. Ein bisschen komme ich mir vor, momentan in der Zeit hier, so wie, ja, wie diese 400 Jahre Schweigen, ne? Jesus kam, es kamen große Wunder, dann waren die erste Gemeinde da, Riesenwunder und verschiedene Sprachen und krass und yeah, ne? Und mit der Zeit so flachte das irgendwie immer ab und wurde immer ruhiger. Gottes lautes Reden vom Himmel her, dass das Volk hört, ne? Und jetzt gerade kommt es mir vor, als ob wir so in diesem letzten Stück sind, bis dieses letzte Versprechen eingehalten wird, dass Gott kommt und alles neu macht. Ne? Wo Gott einfach nicht so präsent ist oder so extrem klar und laut, wie in anderen Zeiten, sondern wo es eher darum geht, dass wir glauben. Ich meine, 2000 Jahre sind vergangen und Paulus hat gesagt, am Ende der Zeit, da werden die Menschen sitzen und werden sagen, ja, wann kommt denn dein Jesus? Guck mal, wie viel Zeit schon vergangen ist, der kommt nicht mehr. Und du kannst sehen, in der Welt, auch in den dritten Weltländern, wird Gott ruhiger. Und es passieren noch Wunder und ich habe Wunder gesehen und es passieren etliche Prophetien und was auch immer und das gibt's alles, aber es ist halt nur noch vereinzelt zu bestimmten Zeitpunkten. Ne? Vielleicht muss es einfach so sein, dass am Ende, bevor dieser Neuanfang kommt, dass es erstmal ruhig wird. Ja. Von daher bin ich jetzt nicht beängstigt oder habe Angst um meinen Glauben oder dass ich glaube, weil Gott nicht wirklich laut immer redet, ne? Aber ich weiß, dass er hält, was er verspricht. Und so ist es auch hier. 70 Jahre sind rum und Jahwe tröstet sein Volk. Nee, mir bedeutet Jahwe tröstet. Ne? Und jetzt wird es endlich passieren, dass das Volk Israel endlich wieder versammelt wird und ein Volk ist. Also lasst uns mal anfangen. Dies ist die Geschichte Nehemias. des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und natürlich über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, ja, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, die befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach, und die Mauern der Stadt Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Nehemias ist jemand, der sich verbunden fühlt mit seinem Volk. Ja. So wie ein Christ in der Gemeinde sich verbunden fühlt mit den Christen der Welt. Ja. Familie. Und eine Verbindung, die so eng und tief ist, dass es über persönliche Dinge hinausgeht. Ja. So ein, erkundigt sich natürlich so ein, okay, ich weiß, 70 Jahre sind rum, jetzt müsst ihr zurückgehen, wie läuft's denn in Jerusalem? Ne? Ja, der Tempel steht. So ein, aber wir sind unterdrückt von den Feinden ringsum, die in den Land wohnen. Ja. Die, die zurückgeblieben sind von den Juden dort, so, die haben Landwirtschaft betrieben und mussten alles abgeben an die Region und dann an den Kaiser. So, und nun, das ist halt eine sehr schwere Zeit so, für die Juden dort. Ne. Nehemia kommt halt und ist zerrissen innerlich. So, und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und ich weinte und ich trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und du furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerksam aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünden der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich, auch das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen, die Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Nehemia kommt hier, und das kannst du öfters in der Bibel finden, dass jemand stellvertretend für alle Buße tut. Und du kannst auch jedes Mal finden, dass Gott erhört. Ja. Und das Gebet des Einzelnen für viele oder für mehrere so nimmt, als ob alle dieses Herz gerade haben. Ja. Das ist das Schöne in der Gemeinschaft, diese Fürbitte, wo Christus sagt, die sollen wir tun. Wir sollen Fürsprecher sein für die Menschen um uns drumherum. Nicht nur für unsere Familien, nicht nur für unsere Arbeit, nicht nur für unsere Freunde und Bekannten und was auch immer, sondern wir sollen die Beter sein, die Fürbitte tun für Regierung, für unsere Geschwister in der Gemeinde, in der Welt, sondern für die, die gerade verfolgt werden, aber auch für die, die im Frieden leben. Denn in meinen Augen ist Frieden manchmal eine größere Versuchung als die Verfolgung. Wir sollen die sein, die für andere Segen sprechen, die Vergebung aussprechen. Und das ist super wichtig. Eins, was ich gelernt habe mit Christus, wirklich stark in ihm und auch in meinem Glauben kann ich nur werden, wenn ich andere mein Leben lasse. Ich muss der Friedenstifter sein und darf nicht erwarten, dass mein Nächster Frieden stiftet. Und egal wie dämlich ihr euch verhaltet mir gegenüber, macht er nicht, aber könnte ja passieren, sondern bin ich der, wenn ich Segen empfangen möchte und glückselig leben möchte, ich für mich, muss ich der sein, der sagt, vergib ihn, der weiß nicht, was er tut. Und das ist ein Herz, bei manchen Personen hat man das vielleicht, ne? Aber das ist eine Sache, die hat man nicht immer als Mensch, weil wir gerne auf unser Recht bestehen, aber das ist ein Herz, das Christus hat. Ne? Und er ist der Fürsprache tut für uns gerade, für jeden Einzelnen von euch. Betet er zum Schöpfer, zum Vater, und kämpft im Geist. Ne? Und das ist eine Sache, wo ich wachsen möchte und wo ich merke, da kann ich noch wachsen. Da ist eine Menge Raum, einfach aus mich herauszuschauen und für andere mich zu investieren. Und das muss nicht immer mit Geld oder mit guten Taten oder Werken sein, physisch, ne? Das Beste, was wir aneinander tun können, und das Machtvollste ist, dass wir beten für denjenigen. Dass wir im Geist kämpfen. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch, sondern gegen geistliche Mächte. Ne? Von daher schätzt die Fürbitte nicht gering, sondern deine Gebete sind extrem wichtig. Ne? Weißt du, und er macht das Wollen da oben in unseren Herzen und das Wirken, dass wir überhaupt einen Arsch hochkriegen, einen ersten Schritt tun wollen und können. Und er macht aber auch das Vollbringen, dass es klappt. Ja. Und wenn du darauf achtest, das Wollen, das beginnt im Gebet. Das beginnt da, wo du dich bei deinem Schöpfer nahst und dich hingibst und sagst, hier bin ich. Und deine Gedanken werden geführt. Ich sehe das hier im Gebetsamt, ne, dass wir. Es gibt Zeiten, wo wir immer das Gleiche beten, ne? Aber trotzdem kannst du sehen, es kommen Gedanken rein, so, die ich vorher nicht habe, so, und wir kämpfen zusammen und dann sehen wir auf einmal, dass es Gott wirklich auch vollbringt. Er hat uns seinen Wille dadurch gegeben, dass wir beten. Ne? Und wir dürfen dabei zugucken, wie er es dann auch macht. Und wir können ihn dafür preisen und sagen, du bist groß, du hast erhört. Ne? Wenn es eine Sache gibt, so, die wirklich wichtig ist, das ist Gebet. Und das ist leider das, was als erstes immer vernachlässigt wird. Weil es viel einfacher hier zu putzen. Sich auf die Schulter zu machen und zu sagen, ja, bin ein guter Christ. So, es ist viel einfacher, irgendwelche Predigten zu hören oder die Bibel zu lesen, so, ne, und zu sagen, ja, so, hab wieder was dazugelernt, ich bin ein guter Christ. Ne. So, es ist viel einfacher, irgendjemand Essen zu geben oder eine Unterkunft oder was auch immer, so, was unser Herz gerade, ne, wo wir eine Not sehen, der Not entgegenkommen, das ist ja gut, ne? So, aber weißt du, wenn das Gebet fehlt, dann ist das, dann sagt Paulus dazu, und so, dann ist es ohne Liebe. Dein ganzes Tun als Christ ist außerhalb von der Agape-Liebe. Ne? Und so sagt er zur Gemeinde so ein: Hey, du kannst alle Erkenntnis der Welt haben und Gottes, aber wenn das nicht aus der Liebe passiert, weil du deinen Nächsten segnen willst, weil du ein Herz dafür hast, dich zu investieren, dann ist das für Gott absolut nichts. Ne? Wenn du dein letztes Hemd gibst, aber es ist nicht vom Herzen her, weil du die Not für deinen Nächsten siehst und dir entgegenkommst, Sohn, dann ist es nicht aus Liebe und dann ist es für Gott absolut wertlos. Es ist für denjenigen nicht wertlos, weil der hat ein Hemd. Ne? Und das ist auch für dich als Mensch dann nicht sinnlos, so, weil du kriegst deine Ehre und Danke. Oder vielleicht in der Stadt so, oh, ey, das ist ein toller Christ, der hat mir da und da geholfen und das gemacht, so, ne? Deine Ehre und dein Lohn hast du dann. Und das ist ja nicht schlecht. Ne? Aber vor Gottes Augen ist es nichts. Nichts, wo Gott dir auf die Schulter klopft und sagt, du bist ein toller Mensch, Mensch. Ne? Wenn du in allen Sprachen reden könntest, sogar in Sprachen der Engel, aber es ist nicht aus der Liebe heraus, dann hast du die Sprache oder quatschst nur das Evangelium, weil du dich hörst, hören willst. Und dann kriegst du deinen Lohn. Oh, so ein toller Prediger. Oh, so eine tolle Frau, die hat so viel Ahnung und hat immer das Richtige zu sagen. So, ne? Aber wenn du nicht sprichst, weil du die Not der anderen siehst, so wie ich jetzt gerade eure Not sehe, ne? Egal, was ihr dazu denkt oder wie ihr das seht, wie wichtig das ist. Ich gerade, ich sehe euch und ich weiß so, ihr habt eine Not. Ne? Und die muss reinsprechen in euren Alltag, so, damit ihr Gedanken habt, die auch gut tun. Und es ist wichtig, dass wir füreinander kämpfen. So, und ich bin dankbar für diese vielen Menschen, die für unsere kleine Gemeinde hier beten. Jede Woche. So ein. Ich kenne einen, der sagt, jeden Morgen betet er für uns. Für jeden Einzelnen, der hier reinkommt. Vielleicht nicht bei Namen, weil er die nicht kennt, aber für die Menschen, die hier sind. Jeden Tag sind wir da mit drinnen in seiner Fürbitte und Gott erhört. Ne? Weil es Gottes Wille ist, dass wir sicher sind und dass wir alles haben, um durchzuhalten. Und von daher will ich dir aufs Herz legen, als Gottesmensch, bring Menschen mit in dein Leben rein und dein Gebet. und kämpfe für jeden Einzelnen, den du kennst. Weil Gott erhört Gebete und das ist es eben. Es ist nicht nur, dass du mit einer Luft quatschst oder mit einem toten Götzen, der weder Augen noch Ohren hat, sondern du redest mit demjenigen, der Augen hat und Ohren und Macht und Hände und greift und tut und verändert, der aufsteht, weil er nicht faul ist, sondern und sich in Leben einmischt. Und das ist der Punkt. So, Nehemiah hat es begriffen. Er brauchte keine großen Taras hier und keine großen Wunder, weil die wird er nicht sehen. So, auch Nehemiah hat Gott gereicht. Und er wusste, das ist Gottes Wille und es wird passieren. So, Gott wird führen. Und ich möchte ein Teil dabei sein. Und Nehemiah muss eine Menge arbeiten dafür, dass Gottes Wille passiert. So, aber er ist bereit dazu. Herr, ja, wir haben gesündigt. Vergib uns unsere Schuld. Auch ich bin ein Sünder, so wie mein Vater. So, wir haben alle verfehlt. So, wir haben dich verlassen. Und jetzt bitte in deiner Gnade komm und segne uns und führe uns zurück. Vergib uns unsere Schuld und sei uns wieder nah. Das ist ein tolles Gebet. Ja. Gedenke doch an das Wort, Vers 8, dass du deinen Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber um zu mir und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Weißt du, ich habe Zeiten, wo ich da sitze in meiner Freizeit und so nachdenke so und zu dem Punkt komme, wo ich mir selbst eingestehen muss, so und ja, ich irgendwie mache ich gerade Gottesdienst, so wie ich es vorhin gebetet habe. Ne? Und manchmal bin ich damit echt zufrieden. Ne? Ich tue einfach, was ich gelernt habe, was ein Christ so macht. Ne? So und auch vergesse ganz dabei diesen reellen Gott, der da ist und die Not von meinem Nächsten, die da ist, und meine Berufung, dass ich dort wirken soll. Ne? So ein, weißt du, und so führe ich irgendwie so ein Schauspiel auf für mich selbst. Ne? Ich kenne es noch aus Gottesdiensten, wo ich drin saß, so ein, ja, manchmal kenne ich es auch hier, wenn ich hier Gitarre spiele vor euch, ne, und ich merke einfach nur, hey, ich singe gerade überhaupt nicht zu Gott, ich singe das Lied. Ne? So ein, und oder wo ich bete und ich merke so, hey, ich versuche gerade nur schöne Worte zu machen, so, das ist überhaupt nicht so, wie ich normalerweise rede. Oder wo ich merke, ich benutze das Gebet nur, um andere gerade zu bepredigen. So ein, und ich will das nicht, weil das sind die Pharisäer, die, vor denen Jesus so geekelt hat. Das ist die Gemeinde, die Gott auskotzt. In der Offenbarung, wo er sagt, ihr seid weder kalt noch heiß, ihr seid warm und das wird mir schlecht, ich kann es nicht behalten. Nur weil ihr sagt, ihr seid so tolle Christen und so sehend und habt voll die Erkenntnisse, aber ohne mich, außerhalb von mir. Wenn ihr doch wenigstens kalt wärt, dann könnte ich euch wenigstens durchbrechen und heiß machen. Und ich sehe das in mir, dass das da ist. So die... Die Christenheit in den letzten Tagen, Paulus spricht davon, diese Herzenseinstellungen, diese Art, Glauben und Gottesdienst zu feiern, die sehe ich in mir und die ist da. Ja. Und ich komme da auch nicht raus. Das Vergnügen mehr liebend als Gott, da komme ich nicht raus. Ich habe das Vergnügen mehr lieb als Gott, das muss ich halt gestehen. Ne? Weil es für mich, ich mich viel lieber und viel leichter ergötze an irgendwelchen Serien, die ich mir stundenlang antue oder YouTube oder so Informationen, die überhaupt nicht wichtig sind. Ne? So, das fällt mir voll leicht, weil da drinnen setze ich mich hin und ich lasse mich berieseln. Ne? Keine Kraftanstrengung. So, macht mir viel mehr Spaß so, und als mich hinzusetzen und über Gott nachzudenken oder Zeit mit ihm zu suchen so, oder ne? Zu beten für irgendjemanden. So ein, oder zu gucken, okay, wie kann ich meine Kinder besser erziehen? Ne, ich habe eine Menge Fehler gemacht, meine Kinder sind in manchen Punkten einfach versaut, das ist so. Da bin ich schuld als Vater und nicht meine Kinder. Aber trotzdem sitze ich jetzt da und sage, okay, ich habe da Mist gemacht so oder Falsches gemacht, so, aber was kann ich jetzt tun, um dem entgegenzuwirken? Und Gott gibt da Weisheit. Und, ne, und egal wie dämlich wir uns auch benehmen als Eltern, das heißt nicht, dass wir nicht tolle Eltern werden können. Ja. Aber ich als Vater muss halt Gott suchen in dem Bereich und sagen, hey, ich habe da gesündigt, ich habe da verfehlt. Also bitte rück du das wieder gerade und gib mir diese Weisheit, die ich brauche und diese Sicht. Und Gott macht das. Aber das ist Arbeit. Und so ist es aber in jedem einzelnen Bereich, in meinem, auch in deinem Leben, es ist egal, wo du gerade drin steckst und wie daneben du bist, oder was du Schlimmes gemacht hast, die Sache ist halt, was machst du heute? Und heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht, sagt Gott. Ja. Und das ist der Punkt halt, egal wo du drin steckst gerade, egal wie du dich fühlst oder wie du dich siehst als Christ oder ob du deinen Gottesdienst gerade schön findest und herrlich und Gott preist oder ob du eher ein schlechtes Gewissen hast und denkst, nee, ich bin nie wirklich mit meinem Herzen so voll bei dir oder so. Dieses Heute ist halt dieser Moment, wo du halt sagen kannst, okay, dann gehe ich raus. Dann drehe ich um, das heißt Buße tun. Ich drehe einfach um mit meinem Herzen und komme zu meinem Gott. Ne? Denn Gott sagt es zu uns auch, kehrt ihr um zu mir und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn ihr noch wo seid, ich bringe euch zurück. Und dank Jesus Christus ist diese Buße hundertprozentig da, diese Umkehr. Jeden Tag mehrmals, wenn es nötig ist. Aber ich muss umkehren wollen. Und da sehe ich bei mir das größte Problem. Mein Kopf sagt mir und die Bibel sagt mir ganz klar ich kann umkehren jederzeit. Das ist nicht mehr schwer oder unmöglich, es ist leicht. Sobald mein Herz sich dreht zu meinem Schöpfer, bin ich in Christus und habe gute Früchte, die ich haben möchte. Aber diesen Punkt überhaupt, dass ich nicht nur will, sondern tue, der scheint mir manchmal echt zu schwer. Und das ist halt der Moment wo du halt verstehen musst, okay, Gott macht auch das Wollen. Und wenn ich dann da sitze in meiner Verzweiflung oder meiner Not und denke, ja, ich will ja, aber ich kann's nicht. Ich habe mir zu viele schlechte Angewohnheiten irgendwie zugelassen, zu lange, und ich kann die nicht ablegen. Da können noch so viele Christen zu mir kommen und sagen, hey, man raucht nicht. Das ist ein schlechtes Zeugnis oder was auch immer. Dann sitze ich da und sage, ja, ich will ja aufhören, aber ich kann mal nicht. Und das ist toll, dass du mir sagst, dass man das einfach nur niederlegt und nicht mehr tut, aber es geht halt bei mir nicht. Was soll ich tun? Ich weiß, was das Gute ist und ich will das Gute tun, aber ich tue genau das Falsche und gucke mir dabei zu. Wer kann mich retten? Christus. Und das ist der Moment wo ein Herz halt demütig wird. Und Demut bedeutet, dass du dich einfach zu dem Punkt lässt, wo du einfach vor Gott ehrlich bist und kommst und dich ehrlich auch siehst und einfach sagst, ja, hier bin ich. Hier bin ich elender Sünder, der doch so geliebt ist von dir. Ja. Und jeder von euch hier, egal ob ihr lügt oder klaut oder betrügt oder sonst irgendwas macht, schlecht umgeht mit eurer Ehe, schlecht umgeht mit euren Kindern, mit euren Angestellten oder was auch immer, weißt du bist viel geliebt. Und ich bin Gott super dankbar dafür, denn das ist das Abendmahl, ne? Und ich nehme oft das Abendmahl zu mir, aber nicht physisch mit Wein und Brot, sondern im Geiste. Ich fühle mir das Christus vor Augen, und akzeptiere, ja, du bist für mich gestorben, damit ich gerecht sein kann. Du bist meine Gerechtigkeit. Du bist hierher gekommen, um das Leben zu leben, das ich nicht leben kann. Und hast den Weg komplett gemacht und du wirst auch den Rest tun. Und ich komme zur Ruhe und ich bedanke mich und ich weiß, okay, ich bin gehalten und getragen. Ne? Aber trotzdem ist dieses große Geheimnis, geben ist seliger denn nehmen. Und auch im Gebet ist es so, habe ich gemerkt. Besonders dann, wenn gerade Not ist, die ich in mir sehe, die ich aber nicht bearbeiten kann, fang an, für andere zu beten. Fang an, weniger für dich zu beten und mehr für andere. Das verändert alles, weil Gott ersetzt das, was dir fehlt. Und weißt du, auch da im Gebet sehe ich, wenn ich für andere mehr kämpfe als für mich, weil ich weiß, für mich ist gesorgt im Kopf, ne? Wenn ich aber für andere mehr kämpfe als für mich, empfange ich 70, 30 oder 100-fach. Manchmal kommt drauf an, für mich. Ne? Das ist die Agape, die Liebe Gottes. Bin gleich fertig. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen. Und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann, dem König. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Das ist wie so ein Tagebuch geschrieben neben mir. Weißt du, mehr kann ich auch nicht tun. Ich meine, Gott hat mir gestern wieder Menschen vorbeigebracht, die ich schon lange kenne und für die ich schon lange gebetet habe und gekämpft habe und mich investiert habe, aber die sind einfach so kaputt durch Drogen und durch ihr Lebenswandel und ihre Gottlosigkeit im Endeffekt, selbst wenn sie an Gott glauben, die kommen nicht aus sich heraus. Die haben einfach nicht die Macht dazu, sich in den Bereichen, wo sie wissen, das schadet mir, das schadet anderen, aber da fehlt die Kraft halt irgendwie, das Richtige zu tun. Ne? Und weißt du, gestern habe ich sie wieder gesehen, nach langer Zeit und jetzt brenne ich wieder im Gebet. Ne? Ja, weil diese schaffen das auch nicht. Ich habe es damals auch nicht geschafft, als ich zu Christus kam. Ich war einfach zu daneben. Aber Gott schafft das und das ist das Tolle. Aber Gott kann das halt nur machen, wenn wir ihn bitten. Und auch das ist ein komisches Geheimnis, das gelöst wurde durch Christus. Ich meine, Gott ist alles möglich und Gott macht, was er will. Und trotzdem macht er das durch uns. Und wenn wir nicht bereit sind, macht er es nicht. Ne? Wie sollen die Leute glauben, sagt Paulus, wenn sie nicht eine Predigt hören? Und natürlich, das macht doch Sinn. Ne? Und ja, Gott kommt in Einzelfällen zu Menschen in Träumen und erzählt das Evangelium und die können sich bekehren. Ne? Oder nimmt, wenn sie berauscht sind, auf einmal die Berauschtheit weg und auf einmal erkennen sie, klar, und können mal denken, sich entscheiden, das hat er gemacht, die Geschichten kenne ich, ein paar davon habe ich auch erlebt. Ne? Aber im Normalfall sind es ganz normale Menschen, durch die Gott spricht. Wir. Wir sind das Licht. Ne? Weißt du, und das ist das Schöne bei dem Buch Nehemia, wo ich halt mich sehe drinne und einfach sehe, okay, Gott hat mich zurückgeführt aus der Gefangenschaft, aus der Sünde. Ne? Und das Erste, was er gemacht hat, war, diesen Tempel zu bauen. Nicht die Mauer, sodass kein Feind mehr drankommt, sondern er hat angefangen, in mein Herz einzuziehen, eine Wohnung zu schaffen, wo er wohnt, mich zu säubern. Und dann hat er angefangen, diese Opfer wieder zurückzubringen, uns Wahrheit und Gerechtigkeit, sein Wort zu mir zurückzuführen, ne? Und ich habe gemerkt, so wie ich innerlich einfach aufblühe und sauberer werde, wo der Schöpfer auf einmal hörbar und sichtbar wird, ne? Zuerst sorgt Gott für den Gottesdienst, dass die Gemeinschaft mit Mensch und ihm wieder stimmt. Ne? Und dann kommt der Glaube, der gebaut wird. Ne? Er ist der Anfänger und Christus ist der Vollender unseres Glaubens. Und im Glauben sollen wir wachsen. Und das sind die Mauern. Ne? Und das ist der Bereich, wo wir gerade drinnen hängen. Ne? Wenn du dich bekehrt hast vom Herzen, wohnt Gott in dir. Und dann ist auch sein Wort und Wahrheit in dir. Ne? Und dann ist auch diese Freude da, das Opfer zu bringen, nämlich Christus, sich dran zu erinnern, dass er unser Opfer ist und uns gerecht gemacht hat. Und wir frei sind von Schuld und Sünde, solange wir in ihm hängen. Ne? Aber dann hört es ja dabei nicht auf, weil dann kommt die wahre Arbeit und das ist im Glauben zu bleiben. Und unser Glauben, wir brauchen den. Das ist unser Schutzschild. Das ist unsere Rüstung. Das sind auch die Waffen, mit denen wir kämpfen. So ein, ne, und das ist Arbeit. Weil da ist ein Feind, der verhindern möchte, dass die Mauern gebaut werden. Und wir im Glauben sicher werden und feststehen. Das sind, und die Tore werden hier gebaut. Und auch das macht Gott. Das Tor sind zum Beispiel unsere Augen. Wo wir lernen müssen, für was öffnen wir dieses Tor und wo ist es besser, es zu verschließen. Unser Mund ist ein Tor. So ein, wann öffne ich's und gehe raus und gebe und wann ist es besser, es zu verschließen. So unser Herz und unsere Hände. Was tue ich? Wo investiere ich? So ein, was möchte ich in meinem geretteten Land haben und was nicht? Was möchte ich in meinem Zuhause haben und was nicht? Und das muss der Mensch halt lernen. Und das tun wir. Tag ein, Tag aus. So ein, aber erkenne, dass Gott schon da ist und baut so ein, und weißt du, dass er was Wundervolles macht. So ein, aber dazu muss ich halt umkehren und bei ihm bleiben. Und von daher benutzt dieses Buch, um, Vater, um unseren Glauben zu stärken. Herr, wir wissen, dass wir Sünder sind. Und ich danke dir, Christus, dass du uns, ja, diese Sündenschuld einfach genommen hast. Dass wir gerecht sind vor dir. Und dass der Weg einfach frei ist und wir in dir bleiben dürfen. Herr, dass du vorangehst und uns leitest. Dass wir dich nicht wirklich suchen müssen, so wenn wir in dir sind. Und auch wenn du schweigst oder leiser bist, ja, so möchte ich trotzdem an den richtigen Sachen bauen. Vater, ich danke dir, dass die Gemeinschaft, der Tempel wichtiger war als dieses Drumherum, dieses Glaubensleben, dass du auch da bei uns anfängst. Und, aber wir wollen nicht stehen bleiben und wir wollen nicht unterdrückt bleiben und leer und verängstigt und Sklaven von der Welt, sondern ja, wollen befreit sein und ein eigenes Volk und sicher. Ja, dass auch unser Alltag einfach bestimmt ist von deiner Sicherheit und von dir. Von daher, ja, weck du uns immer wieder auf, dass wir diese Mauer bauen und dass wir auch die Tore bewachen und weise sind mit dem, wie wir uns hier benehmen in der Welt. Und bitte lehre uns weiter die Agape-Liebe, so dass wir lernen, einander zu lieben und unsere Nächsten zu lieben mehr als mich. Und ja, dass wir in dem Ganzen einfach gesegnet sind und glückselig werden. Ja, und bitte gib uns Weisheit für die, die uns nahestehen, dass wir wissen, wie wir denen entgegenwirken können, so dass es gut ist. Ja. Ja, du siehst, wie hilflos wir Eltern manchmal sind mit unseren Kindern und ja, wie ich einfach nicht weiß, was ich Angst machen soll. Und aber ich doch mir nur wünsche, dass es ihnen gut geht und sie sicher sind. Aber ich danke, dass du Weisheit schenkst, wenn es nötig ist und dass du veränderst. Ja, bitte gib uns Kraft. Ja, ich will glauben, dass du bist und dass mir alles zum Guten dient. Ja, weil ich dich liebe und weil du der bist, der du bist. Bitte hilf uns nicht zu vergessen. Amen.